Fotografie neu denken, der Podcast.
Arthur C. Clarke, the scientist, the futurist, the writer, said this wonderful thing in Ceylon, 1971. Snorkeling off the coast of Ceylon and Barawela, it was before Ceylon became Sri Lanka, he said it's inconceivable that we call this planet Earth when it is clearly ocean.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Berichterstattung über das internationale Festival Lagasili Baden Foto in Baden bei Wien, das vom 13. Juni bis zum 13. Oktober 2024 stattfindet. Also jetzt noch ungefähr einen Monat bis zum 13. Oktober. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, und bevor wir zu dem Mann kommen, den wir gerade schon gehört haben, möchte ich Ihnen und euch ein Zitat von Cyril Drouet vorlesen. Es gab eine Zeit, in der wir einen Regenbogen im Kopf hatten. Wir glaubten an die Zukunft, an den Fortschritt. Unsere Träume waren voll Utopien. Im dritten Jahrtausend hat sich diese Farbe in ein Grau verwandelt. Aber das Leben braucht strahlende Farbtöne wie in der Fotografie, um die Welt wieder zu verzaubern. Das ist die Herausforderung der kommenden Jahre und die Herausforderung unseres Festivals. Cyril Drouet, den ich hier zitiere, ist übrigens Historiker, begeisterter Journalist und Direktor für Fotografie bei Le Figaro Magazin sowie Kurator des Festivals Foto Lagasili. Das Zitat von Cyril Drouet, der natürlich auch in Baden war, ist ein wunderbarer Übergang zur Arbeit von dem amerikanischen Ehepaar David Dubilier und Jennifer Hayes. David haben wir gerade eingangs am Anfang von diesem Podcast bereits gehört, mit dem wunderbaren Zitat von einem Wissenschaftler, der sich die Frage gestellt hat, warum wir eigentlich unseren Planeten Erde und nicht Ozean nennen. Ja, bleiben wir zunächst noch mal ein bisschen bei David Dubilier und seiner Arbeit Die Stimmen des Wassers. Ich zitiere: Ich schwimme und fotografiere nach wie vor, weil Fotos die Macht haben, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die Ozeane zu preisen und zu ehren. Die Fotografie ist eine Universalsprache, die das Herz berührt und die Gesinnung verändert. Und infolgedessen das Verhalten. Sehr schönes Zitat, danke David. Und weiter heißt es auf der Festival-Webseite vom Lagasili Baden Fotofestival: Das große Unbekannte liegt nicht nur in den Sternen über unseren Köpfen, sondern auch in den tiefen Abgründen unseres Planeten. Genau wie die weit entfernten Galaxien würde auch der Ozean für uns ein völliges Rätsel bleiben, wenn es nicht die magische Kraft der Fotografie gäbe. Deshalb ist es wichtig, die Arbeit von Pionieren der Unterwasserfotografie wie David Dubilier zu würdigen, wann immer dies möglich ist. Seit er im Alter von 10 Jahren eine Ausgabe von National Geographic über den Entdecker Jacques-Yves Cousteau und die Kalypso gelesen hat, ist er von den Tiefen des Ozeans fasziniert. Er ist einer der wenigen Fotografen, die es der breiten Öffentlichkeit ermöglicht haben, eine zuvor verborgene Welt der ständigen Dunkelheit zu entdecken, in der Menschen nur selten Gäste sind. Eine geheimnisvolle Welt, in der das Objektiv der Kamera wie eine Harpune fungiert und magische, wundersame Momente einfängt. Als Autor von 12 Büchern und mehr als 70 Artikeln in National Geographic hat David Dubilier vor allem dazu beigetragen, die Öffentlichkeit auf Themen wie das Schrumpfen des Packeises durch die globale Erwärmung oder die umstrittenen Delfinjagden in Japan oder die Korallenriffbleiche weltweit aufmerksam zu machen. Ja, hören wir mal rein in das, was David bei der langen Nacht der Fotografie in Baden bei Wien auf dem Lagasili Baden Fotofestival gesagt hat. Und sorry für den Ton, da gab es leider vor Ort Probleme, aber genau hinhören hilft und es geht dann doch ganz gut. Hören wir mal rein.
It is Christmas Eve, 1968. And the Apollo 8 capsule has just made its first circuit of the moon. And as it emerged from the dark side, astronaut William Anders put a Hasselblad with a 250-millimeter lens up to the tiny porthole, and he made this picture, possibly the most important picture ever taken. It's called Earthrise. The moon dead in the foreground, the Earth like a sapphire gleaming in the background. And it said to me, it said, I think, to all humanity, a very important message. And that message is, that's all there is. There isn't any more. This is all we have, and this is where we live. But look at this picture. Look at our Earth. Arthur C. Clarke, the scientist, the futurist, the writer, said this wonderful thing in Ceylon, 1971, snorkeling off the coast of Ceylon and Barrawella. It was before Ceylon became Sri Lanka. He said it's inconceivable that we call this planet Earth when it is clearly ocean. 70% of our planet, our home planet, is water. And this picture said that. It did something else, too, for all of us. We are photographers. Many of us are journalists. Many of us are photojournalists. But it said to the photojournalist community that people who are nature photographers, which was a category all by itself, we're now photojournalists telling the most important story of our lives and all of our lives, and that story is Earth itself. But we shoot underwater, and making a picture underwater is an absolute joy. Long time ago, 1986, off the coast of Papua New Guinea, I swam into a school of chevron barracuda. And chevron barracuda do this wonderful, wonderful thing. They form an absolutely perfect circle. It's a defensive mechanism. And I was in the middle of this absolutely perfect circle, and it was a nightmare as a photographer, because the worst thing you can do as a photographer is be in the center of your own picture, the picture that you want to take. I said, oh, God, this is awful and wonderful. But I swam back to the boat. I got the captain of the boat, Dinah Halstead, and we swam both together, side by side. And the barracudas were still there, and they began to form this perfect circle. And they ran once, then twice. I dove for the bottom, which was about 15 meters deep, maybe 20 meters, about 15 meters. I rolled on my back, looked up, and made this image.
Und ich hatte das Vergnügen, damals in Baden bei Wien, diesem Mann, der da stand, wie ein kleiner Junge auf der Bühne und über seine Arbeit gesprochen hat, stundenlang zuzuhören. Das kann ich natürlich hier nicht machen. Deswegen habe ich versucht, jetzt aber euch so ein bisschen mit reinzuziehen in das, was David Dubilet uns vermittelt hat. Ja, und Jennifer Hayes, die Ehefrau von David, ist natürlich auch dabei gewesen und wird zitiert mit ihrer Arbeit Zwei Welten über und unter dem Meer. Sie sagt selbst dazu, ich zitiere, ich bin der Meinung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, der lebenden Welt, mit der wir unseren Planeten teilen, eine Stimme zu geben. Es liegt an uns, dafür einzustehen oder sie zu verlieren. Ich finde, das reicht eigentlich schon, um alles zu sagen. Und dafür gibt es dann auch einen Hashtag bei Instagram, der heißt Hashtag We Are In This Together. Absolut. Wir leben auf diesem Planeten gemeinsam, alle miteinander. Ja, kurz zu Jennifer Hayes. Sie ist Fotografin, Autorin und Sprecherin von National Geographic. Und sie ist eine Wissenschaftlerin, die zu einer Geschichtenerzählerin geworden ist und mehr als 11.000 Stunden unter der Wasseroberfläche verbracht hat. Vom Inneren Afrikas über heimische Teiche und den Pazifik bis hin zu den Polarregionen. Jennifers akademische Leidenschaften führten zu einem Abschluss in Meeresökologie und Zoologie, wobei sie sich im Rahmen ihres Masterstudiums mit der Fischerei auf Haie und im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit Stören beschäftigte. Jennifer Hayes lebt mit ihrem Ehemann und National Geographic-Fotografen David Dubilé, den wir gerade schon gehört haben, in Clayton, New York. Das Paar ist Mitinhaber von Undersea Images Incorporation und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen mit dem Wunder unseres Planeten in Kontakt zu bringen. Hören wir mal ein bisschen weiter rein, was sie selber über ihre Arbeit sagt und was sie gemeinsam sagen. Erst hören wir noch mal kurz David und dann auch natürlich Jennifer. Hören wir da mal kurz rein.
I started shooting. My first assignment, Jennifer says, was about dinosaurs for National Geographic, but real dinosaurs. Real,
yeah. The extinction.
No, I started making underwater pictures when I was 12 years old off the coast of New Jersey and continued. We've been shooting for Geographic now since 1971.
What does that mean? What does that really mean? How David has been in the sea over 5 decades. At first he was sheepish to say that. He's like, that just means I'm old. I don't want to say that. But what it means is he has this, we have now, he has an incredible archive that now we have both added to, and there's this incredible archive. It is literally an ocean through the lens of time. That brick fell on our head during COVID while we were editing this book, Two Worlds, and I was piling through this ancient archive and not so ancient archive and last week's archive. What do you do to put your archive to work? You don't want pictures to go in the box and die. You go back and you look and you're like, oh my God, I forgot about this. Oh my God, I forgot about, what can you do? Well, we decided we would literally propose a grant to the National Geographic Society, Oceans Through the Lens of Time, and go back to reefs that we had been to previously. So let's just take a look at what we were able to do. We started with Guam. We visited Guam, Tumen Bay, in 2005. A very shallow reef leading up to hotels, and David likes to say that when you're stand, you can stand there and hear people's ice clinking in their glass. It's that close to the tourism scene. So, in 2018 and 17 and 15, Guam underwent back-to-back-to-back coral bleaching. We called the coral scientists at NOAA. We called other coral scientists in all the departments around the world and said what reefs were hit hardest and where. That's where we want to go. And then we went back into our archive to see if we'd been there before, and we had. They sent us to Guam. They said, hey, you better go to Guam. So 2005, then what happens? Back-to-back-to-back. 2017. This is what coral bleaching looks like. Finally, a picture that packs a punch, because people all over, it's hard to capture it. It's hard to, let alone explain it. It's hard to actually capture it. So then when we did these side by side and people ran them and they were published and used at the UN, we realized we are onto something powerful. Pictures have the power to convince. So then we said, okay, let's talk to the science. Where else are we going to go? We embedded with a scientific team on the Great Barrier Reef.
This is Opal Reef, this wonderful breaking wave revealed what's called a coral bommy, which comes up from a little bit deeper water. And it looks like a bouquet of plate corals. It's one of the most beautiful reef systems on the entire coral reef, and it's off Port Douglas, and it's one of the places where it's heavily trafficked by snorkelers who don't bother the reef at all. It was a jewel. and of course the Great Barrier Reef, 1,200 miles, a place where the most powerful animal on our planet lives, that little coral polyp that makes a biological action turn into a geological fact. And it is the only living thing that we can see from space.
So, Opal Reef, on one of our large National Geographic assignments, celebrating the robust reefs of the Great Barrier Reef in 2009. It's an Eden. It's a garden. It's a jewel. It's a crown jewel of the planet. 2009. Then, back-to-back bleaching in 2016 and 17. Here is exactly the same coral head, the exactly same latitude, longitude. 2018. David wanted to recreate time lapse in a single frame. And we sat down, and it's fun to problem solve and just, you know, bad ideas back and forth. But we wanted to get back to the same exact. So there was no dispute. So you be the coral head. You're it. I visit you in 2009. I go back in 2018. We decided to take laminated pictures back. 2009 in David's left hand, and the same coral head in 2018. That is climate change. That is coral through the lens of time.
Still picture, that is time lapse.
Ja, sehr beeindruckend fand ich. Also mehr Informationen zu den beiden unter www.underseaimagesincorporation.com. underseaimagesinc.com, alles in einem Wort. Aber selbstverständlich sind all diese Angaben, alle Webseiten, die ich hier nenne, in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, kommen wir damit zu einer weiteren Arbeit, die mich tatsächlich aus den Schuhen gehauen hat, nämlich die Arbeit von dem Österreicher Richard Latkani mit dem Titel Tage des Feuers. Dazu heißt es auf der Festival-Webseite, ich zitiere, Tage des Feuers rückt den kollektiven Kampf zum Schutz des Amazonas-Regenwaldes vor beispielloser Zerstörung und Ausbeutung in den Vordergrund. Inspiriert von den Themen, die in dem kommenden Dokumentarfilm Tage des Feuers des renommierten Filmemachers Richard Latkani behandelt werden, zielt diese Ausstellung darauf ab, die Widerstandsfähigkeit, den Mut und die Einigkeit der indigenen Gemeinschaften und Umweltschützer in ihren Kampf für den Schutz ihrer Heimat und des wichtigsten ökologischen Schatzes der Welt zu zeigen. Tage des Feuers bietet eine tiefgründige Reise durch eine Reihe kraftvoller Bilder, die die Essenz des Widerstandes gegen die Kräfte, die den Amazonas bedrohen, einfangen. Sie beleuchtet die symbiotische Beziehung zwischen den Hütern des Regenwaldes und der natürlichen Welt, die sie zu schützen versuchen. Und unterstreicht die entscheidende Rolle der indigenen Weisheit und des kollektiven Handelns bei der Bewältigung der ökologischen Herausforderungen. Jetzt hören wir Lois Lammerhuber ganz kurz mit einer kurzen, aber prägnanten Einführung in Latkanis Arbeit und dann hören wir Richard Latkani selber.
Richard used to be a photographer, but early on decided that movie is more impactful and he's quite successful. He was shortlisted with one production for the Oscars, for the documentary Oscars. Oh, yes. It was about Ivory Games. It was a Netflix production. And it was inspired by Brent Thurston in a way. And it had really unforeseeable consequences, but it led to the fact that China did sign a law to ban the trade of ivory. So secondly, he did win the Audience Award at Sundance, another very significant festival in America, with a movie about a very important fish called Wakita. It was a National Geographic production, and for those, well, you have been, most of you have been at the theater last night, so you know that he's the man who makes the Oscars. He's a member of the Academy who decides about the documentary Oscars. And because we are not all only who have been there yesterday, I love to repeat this because I'm really proud to live in the same street.
Come on.
Welcome, dear Richie. Please tell us what it is about with Amazonia as you see it.
Thank you so much, Lois. This is Yuki, by the way. My dog just arrived, as you see. Yes. All right. Chill. So she doesn't see me that much. That's the problem, because just this year I've been traveling more time than I've spent at home. My wife, Anita, here, she's a partner in crime, producer with me. We do all these films together. And also photos. We're here to watch the photos of the film that is coming out next year. So our current topic is the destruction of the Amazon. And current is maybe underestimating the thing, because we've been working on this for 5 years. We started in 2019. We decided to make this film. We were ready to go. And in early 2020, when the pandemic came and everything shut down, so we had to pause and break. But we had found our amazing hero of the film, which is Juma Shipaya, which is this lady you see back there on the screens. She's an amazing indigenous fighter. And there is this beautiful picture from Evelyn, who's right here, who took a picture of Juma, which you will see on the other side, which is really fantastic. She will talk about it later on. But Juma is this inspiring hero from the Amazon, who's also an amazing communicator, because she can talk in such a beautiful, emotional way about the plight of her people and the Amazon, that it was just, for me, the perfect way to talk about an issue that has been, you know, a problem for decades. I mean, as long as I can remember, the Amazon has been a problem and a crisis place. But we wanted to catch the emotion of the people, emotion of the world. And the way we work, I work, is that I try to do it through empathy, through inspiration, through positive energy, because we're talking about some of the saddest topics on the planet: extinction, the destruction of an ecosystem, the destruction of a species. So how do you catch an audience for that? How do you talk about terrible things when nobody wants to hear? Everyone wants to shut their ears and eyes and be like, okay, I just have this beautiful life in front of me. I can't think of everything else. It's too sad. So what I try to do is to do it through empathy, and for that I need the right amazing characters that can transport that message into the world. And Juma is one of those, and when you see the film, and hopefully also when you watch the pictures, you see the strength that she has inside of her. And the fortunate thing was that she, during the production of this movie, she decided to, well, it wasn't a decision, she fell in love with Hugo Loss, who you see on some of these pictures on the walls, who's this military guy who runs the special forces of the Environmental Protection Agency of Brazil. They're an elite unit of 30 very, very highly trained soldiers that, you know, Delta Force type, that can really survive anywhere. And what they do is they go after the criminals. They go after the bad guys in the most remote places in the world. And they attack. When they come, they attack and they destroy. These pictures look terrible because you see black smoke and, you know, environmental destruction as well. But what they do is, when you see these big ships, for example, that you see burning here, these are gold mining ships. I call them factory ships of death, because what they do is they put them into the places, into the clean waters of the Amazon, and they use mercury, poisonous mercury, to extract the gold from the rivers. And all this mercury ends up in the waters. And those waters are poisoned. So the fish that are in the waters, the indigenous who drink the water of these waters, who depend on these waters, they're all poisoned by these gold miners who go in for profit. And they cause such incredible destruction that what very, very few people know is the root of the problem we have in the Amazon. And that's the one big discovery we made on this film, is that the disappearance of the Amazon starts with these gold mines, because they go in, they destroy, they weaken the indigenous communities around them through poison, through mercury, and they open up paths for other loggers and big investors to come in and put roads to reach those mines. And once the roads are cleared, the trucks come in and the logging starts and the devastation starts. The indigenous populations, weakened by the mercury, are pushed further away. They're too weak because they lose their hair, their teeth, they can't eat. It's like a slow death that was started decades ago, and we could see it when we were there. So we focus on this, and we focus on the people who attack it, who do something about it. Hugo and Juma are married. They have a child that was born during the production of the film. And it was the most beautiful story to see those two heroic fighters go after the worst criminals and also reach the hearts of us. And that's what's going to make the big difference, we hope, with these pictures. And when this story comes out, the film will be released next year. Hopefully at Sundance, we'll have our big world premiere. And then it's going to have its own path towards the Oscars, many festivals. The film will be released here in Austria for, you know, in cinemas. Hopefully in the Gartenbau Kino, we'll have a big premiere. And it will take its path around the world. Most important, it will be seen by Brazilians who can do something about it. And I have these Brazilian photographers here who spoke, Cassio and was it Luca? Yes, beautiful work, who said they didn't know that Ibama does this work. They live in Brazil. They had never understood the work of Ibama. So it's going to be fresh for them. It's going to be something that maybe can make a difference when the film comes out. Maybe it will be on Netflix, which has a great reach. And then we can really show the world and the Brazilians what is happening inside their country, make them feel the empathy of Juma and the indigenous people who just want to live and survive in their beautiful forests. And hopefully the film will make a difference. Thank you so much.
Ja, ich habe tatsächlich die ganze Rede von Richard Latkani hier jetzt reingenommen, weil ich es einfach sehr imposant gefunden habe, wie er das berichtet hat, wie er davon berichtet hat über die Produktionszeit, über die Beziehung zwischen Juma und Hugo Loss, den beiden Protagonisten des Films. Ja, ich hoffe, dass das einen Unterschied macht, so wie er das auch sagt, wenn der Film draußen ist, dass das Bewusstsein klarer wird und dass auch, wie er schon erwähnt hat, auch in Brasilien selbst die Menschen es mehr wahrnehmen. Ja, und damit kommen wir zum letzten Beitrag heute im zweiten Teil meiner Berichterstattung über das Lagacili Baden Foto Festival und zwar zu dem Fotografen Alan Schröder. Mit dem Titel oder und seiner Arbeit mit dem Titel Rettet die Orang-Utans. Der 1955 in Belgien geborene Alain Schröder schreibt selber, ich zitiere, die Orang-Utans sind die Schlüsselarten des tropischen Regenwalds und wenn es uns nicht gelingt, ihr Habitat zu schützen, riskieren wir einen Großteil der Biodiversität unseres Planeten einzubüßen. Im Festival-Begleittext auf der Webseite des Festivals heißt es weiter, Orang-Utans sind unsere engsten Verwandten. Unsere DNA ist zu 97% identisch. Während der Homo sapiens erst seit etwa 300.000 Jahren existiert, blicken unsere Cousins auf eine 13 Millionen Jahre lange Lebensgeschichte zurück. Orang-Utan ist malaiisch und bedeutet auf Deutsch Waldmensch. Und sie machen ihrem Namen alle Ehre. Sie leben, essen, schlafen und bewegen sich fast ausschließlich in den Bäumen. Sogar ihre Jungen bringen sie dort zur Welt. Ohne Bäume können diese Tiere nicht überleben. Doch Indonesiens reiche natürliche Ressourcen und der Mangel an Vorschriften haben seit Jahrzehnten ausländische Investoren angelockt. Die Folgen sind intensive Landwirtschaft, Abholzung und Bergbau, massive Verstädterung und der Ausbau moderner Infrastruktur. Das führt zu Gefährdung und teilweise Zerstörung des natürlichen Lebensraums des Orang-Utans. Trotz vieler Bemühungen, diese Auswirkungen auf ihr Ökosystem zu mildern, gefährdet der Mensch das Überleben unseres engsten Verwandten auf der Erde nach wie vor. Heute zählt die Population dieses einzigartigen Menschenaffen nicht einmal mehr 14.000 Überlebende. Der Orang-Utan ist vom Aussterben bedroht. Als der Fotograf und zweifache World Press Photo Award Gewinner Alain Schröder vor einigen Jahren nach Sumatra reiste, besuchte er auch die Reviere der Orang-Utans. So wie schon viele Touristen vor ihm und als Spezialist für Sportfotografie und ohne besonderen Hintergrund in Biologie verliebte er sich in diese einzigartigen Geschöpfe und beschloss, sich mit Leib und Seele in ein umfassendes Projekt zu stürzen, das sich auf diejenigen konzentriert, die sich für das Überleben dieser Spezies einsetzen. In drei Abschnitten beschreibt er in seiner Ausstellung den erbitterten Kampf, der Tag für Tag geführt werden muss, um diese faszinierenden Primaten vor dem Aussterben zu bewahren. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Ja, und dann wird uns auch klar, dass das nicht das einzige Problem ist, was Indonesien zu bewältigen hat und was die Menschheit demnächst zu bewältigen hat. Hören wir da mal rein.
What I decided to shoot is an NGO called SOCP, Saving Orangutans, and what they do is they try to solve many kind of problems. So some orangutans are like pets. Other ones are lost in the forest because they have no place to go. Other ones are wounded, and so they have a facility where they can. A medical center where they can heal them. And then another job they do is when they have a young orangutan, they would, let's say, raise it, him, during 8-9 years. And the final goal is to release the orangutan in the forest. So that is mainly the whole process. So I don't want to be too long, but we will do one more station over there so I can explain a little bit their work in the facilities, like in the hospital. And I suppose it's very easy to see that one of the biggest problems of Indonesia is the fact that they have a lot of resources. So they had the forest destroyed. They had, or they have, coal mines, which is a disaster. Now I heard that they have lithium also. So in fact, the story I'm telling here is never going to end because there is room to destroy the entire island of Borneo. If you see my fist, that was Borneo in the beginning, like let's say 40 years ago. Now the part of the forest is just, let's say, a piece of €2 in the middle of the fist. Everything else is gone. I've been in Indonesia many times, and at the end you will see, I think on the right, there is a picture of the new capital of Indonesia, because you may know that Jakarta is sinking. And so I took a picture with the drone, and what you see is the jungle, and like here, the path where they try to build the new capital. And so they say it's sustainable. I don't see anything sustainable in that capital. So in one way, you have great people saving them, and in another way, you have, I don't know, politics who really, they don't really know what they are doing. So I think they will be judged in about 50 years.
Ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ich hoffe, ihr habt was mitzunehmen aus dieser Episode. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, sehr gerne an podcast@fotografie-neudenken.de. Ja, das war der zweite Teil meiner Berichterstattung über das internationale Lagassili Baden Foto Festival in Baden bei Wien, 30 Kilometer vor den Toren von Wien, das noch bis zum 13. Oktober besucht werden kann, weil es ist draußen und umsonst, also man muss einfach nur von Wien mit der Regionalbahn nach Baden bei Wien fahren und das jedes Jahr von Juni bis Oktober dort ausgerichtet wird. Ja, und hier noch ein kleiner Hinweis: In der Fotopodcast-Folge von den Kollegen von fotopodcast.de vom 8. September 2024 bin ich zu Gast im sogenannten Fotopodcast, den es tatsächlich schon seit 16 Jahren gibt. Also ich kenne den nicht seit 16 Jahren, aber den gibt es bereits seit 16 Jahren und er war der zweite Podcast überhaupt zur zum Thema Fotografie in Deutschland. Ulrike und Thomas habe ich bereits kennengelernt und jetzt kam auch noch Michael Wertmüller aus Fulda dazu. Viele Grüße, wenn ihr das hier hört. Und an all meine Hörer der Aufruf, wenn ihr mich als Interviewpartner mal erleben wollt, dann da mal reinhören. Link ist in den Shownotes. Ja, lasst ein kostenloses Abo da, tragt euch in den Newsletter ein und schreibt mir, wenn ihr wollt, eine Mail unter podcast@fotografie-neudenken.de oder besucht mich und uns auf der Frankfurter Buchmesse vom 16. bis zum 20. Oktober 2024. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Fotografie Neudenken, der Podcast.